Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Protestwelle in der arabischen Welt hat nun auch Libyen voll erfasst. Mehrere Städte im Land wie Benghazi sollen bereits in der Hand der Regierungsgegner sein. In der Hauptstadt Tripolis ging das Parlamentsgebäude in Flammen auf. Das Regime von Machthaber Gaddafi geht weiter mit großer Härte gegen die Demonstranten vor. Allein heute sollen 60 Menschen getötet worden sein.
Über Benghazi weht die Flagge der libyschen Befreiung. Dies zumindest sollen diese Bilder aus dem Internet hier zeigen. Viele Soldaten hätten die Seiten gewechselt. Die libysche Führung räumt lediglich ein, dass Protestierende Waffen, auch schwere Waffen wie Panzer, erbeutet hätten. Militärstützpunkte seien unter ihrer Kontrolle. Auch in Sirte, einer Stadt in der Heimatregion Gaddafis, herrschten die Regimegegner. Libyens Machthaber selbst ist seit Samstag nicht mehr öffentlich aufgetreten. Aus britischen Regierungskreisen heißt es, Muammar al-Gaddafi habe wahrscheinlich Richtung Venezuela das Land verlassen. Auch dafür gibt es bislang keine Bestätigung. Ich erwarte jetzt zunächst noch mehr Gewalt, so der Experte vom renommierten Kairoer Ahram Center. Das libysche Regime hat eine blutige Geschichte im Umgang mit seinem eigenen Volk. Ich erwarte aber auch eine noch geschlossenere Protestfront gegen das Gaddafi-Regime. Meiner Meinung nach ist das Gaddafi-Regime schon demontiert. Es ist praktisch am Ende. Dabei hätte eine Fernsehansprache von Saif al-Islam Gaddafi die Lage beruhigen sollen. Der Sohn des libyschen Staatschefs galt als Modernisierer und möglicher Nachfolger. Er kündigte Reformen an, betonte aber, sein Vater werde niemals abtreten. Libyen drohe ein Bürgerkrieg. Vor allem diese Drohung sorgte offenbar dafür, dass nach der Ansprache auch in der Hauptstadt Tripolis heftige Proteste aufflammten. Bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften soll es weitere Tote gegeben haben.
Zum aktuellen Stand nun nach Kairo zu unserem Korrespondenten Volker Schwenk.
Die Meldungen aus Libyen überschlagen sich, aber welche davon zuverlässig sind, das können wir hier in Kairo leider nicht überprüfen. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtet, heute habe die libysche Luftwaffe einen riesigen Demonstrationszug in Tripolis angegriffen. Eine Augenzeugin sprach von einem Massaker mit vielen Toten. Regimegegner und Regimebefürworter haben Waffenarsenale geplündert und Gaddafis Sohn hatte von einem Kampf bis zum letzten Mann gesprochen. Unterdessen soll der libysche Justizminister zurückgetreten sein aus, so wörtlich, Protest gegen die Gewalt gegen unbewaffnete Demonstranten. Zurück nach Hamburg.
Bundesaußenminister Westerwelle hat inzwischen alle Deutschen aufgefordert, Libyen zu verlassen. Von Tripolis aus brachte eine Lufthansa-Maschine deutsche Staatsbürger in Sicherheit. Westerwelle verurteilte die Gewalt gegen Demonstranten. Er hat deshalb den libyschen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Auch die EU-Außenminister forderten das libysche Regime auf, die Gewalt zu beenden. Bei ihrem Treffen in Brüssel verhängten sie jedoch keine Sanktionen.
Wieder kommen Flüchtlinge aus Tunesien auf der italienischen Insel Lampedusa an. Wieder weiß niemand, wohin mit ihnen. Gestern drohte Gaddafis Sohn, die libyschen Grenzkontrollen außer Kraft zu setzen und Tausenden von Flüchtlingen den Weg nach Europa zu öffnen. Beide Ereignisse überschatteten das EU-Außenministertreffen in Brüssel.
Das ist eine unglaubliche Entgleisung. Die Europäische Union darf sich hier nicht erpressen lassen.
Das waren aber auch schon die deutlichsten Worte. Ansonsten begaben sich die EU-Außenminister in Deckung. Sie fürchten, dass Europa, vor allem aber die Mitglieder der Mittelmeerregion, damit völlig überfordert wären. Wir kennen Gaddafi. Wir sollten nichts Unüberlegtes tun. Jetzt kann alles passieren. Und ich verstehe Länder wie Italien und Malta, die Libyens Nachbarn sind. Ich verstehe ihre Ängste gut. Gestern verlegte die EU weitere Einheiten der europäischen Grenzschutzagentur Frontex nach Italien. Ob sie mit einem Ansturm aus Libyen fertig würden, ist zweifelhaft. Erst 2010 hatte die EU mit Libyen ein Abkommen über Maßnahmen zur Begrenzung der Flüchtlingsströme aus Afrika beschlossen. Bis Ende März wollen die EU-Staaten ein Angebotspaket schnüren, das den Ländern Nordafrikas politisch und wirtschaftlich auf die Beine helfen soll. Erst Tunis, dann Kairo, jetzt Tripolis. Die europäische Außenpolitik hechelt den Ereignissen hinterher. Beobachter hier in Brüssel sehen mit Besorgnis, dass die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch keine überzeugende Antwort gefunden haben auf die Frage, was aus den nordafrikanischen Flüchtlingen werden soll.
Seit mehr als 4 Jahrzehnten steht der heute 68-jährige Gaddafi an der Spitze Libyens. Formal gibt es im Land eine Basisdemokratie auf der Grundlage des Islam. Faktisch liegt die Macht jedoch beim Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Oberst Gaddafi.
Helfer des Terrors, das war sein Ruf. Muammar al-Gaddafi, der libysche Revolutionsführer und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er herrscht über das Land in Nordafrika seit einem Putsch vor 41 Jahren. Libyen wird autoritär geführt, die Wirtschaft staatlich gelenkt, es gibt keine Pressefreiheit. Dennoch kommen westliche Staatschefs, seit das Land dem Terror abgeschworen hat. 2006 streichen die USA Libyen von ihrer Liste der sogenannten Schurkenstaaten. Seitdem steigen die Investitionen aus dem Ausland, auch deutsche. Libyens Erdöl ist begehrt, unter dem Wüstenboden befinden sich die größten Reserven Afrikas. Durch die Exporteinnahmen wächst Libyens Wirtschaft seit Jahren. Trotzdem fühlen sich viele der 6 Millionen Einwohner ausgeschlossen, mehr als 30% sollen arbeitslos sein. Vor allem betroffen junge Menschen, jeder zweite Libyer ist jünger als 25. Sie haben nie unter einem anderen Staatschef gelebt als Gaddafi. Sein Regime diskriminiert ethnische Minderheiten, vor allem den Stamm der Tubu, aber auch die Oppositionsbewegung der Muslimbrüder.
Die Unruhen in Libyen beeinträchtigen immer mehr auch die Wirtschaft. Ausländische Unternehmen, auch deutsche, holen ihre Mitarbeiter zurück. So wollen zum Beispiel Siemens sowie die Öl- und Gastochter des BASF-Konzerns Wintershall ihre Beschäftigten aus dem nordafrikanischen Land ausfliegen lassen. Die Aktien europäischer Ölkonzerne und von BASF gaben heute nach. Zugleich zog der Ölpreis an.
Erdöl. Libyen verfügt über riesige Reserven und für Deutschland ist Libyen der drittgrößte Erdöllieferant. Die BASF-Tochter Wintershall zum Beispiel fördert hier seit Jahren in großem Stil. Nun will das Unternehmen die Produktion herunterfahren und fliegt 130 Mitarbeiter und Angehörige aus. Die Unruhen sorgten heute für Nervosität an den Märkten, der Ölpreis auf Jahreshoch.
Libyen ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten und Exporteure der Welt. Deswegen hat es einen unmittelbaren Einfluss auf die Verfügbarkeit von Öl und Gas auf den Märkten. Falls sich diese Krise ausweitet, falls es zu Produktionsunterbrechungen kommt, deswegen steigen die Preise bereits im Vorfeld.
Nicht nur wegen des Öls hat die deutsche Politik seit Jahren Interesse an dem Land. Die libysche Bevölkerung ist jung und wächst schnell, ein chancenreicher Markt. Aber auch große Baufirmen wie Bilfinger Berger holen ihre Mitarbeiter nun zurück. Kleinere Firmen haben sich in Libyen schon immer schwer getan.
Für Mittelständler ist Libyen kein einfacher Markt. Sie haben es dort mit einem Rechtsumfeld zu tun, was oft unklar ist. Sie haben dort Regelungen, die ab und zu geändert werden, wo auch oft nicht ganz ersichtlich ist, welche Regel denn jetzt gilt und welche nicht.
Ein Markt, dessen Zukunft nun ungewiss ist. Für die ölabhängige deutsche Wirtschaft ist entscheidend, wie lange die Krise andauert.
Weitere Informationen zu den Entwicklungen in Libyen finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. Dort hält sie auch einen Nachrichtenticker auf dem Laufenden mit allen relevanten Informationen von Korrespondenten, Nachrichtenagenturen und internationalen Fernsehsendern. Auch im Golfstaat Bahrain gibt es Proteste. Vor diesem Hintergrund ist das Formel-1-Rennen zum Saisonauftakt am 13. März abgesagt worden. Die ganze Aufmerksamkeit müsse jetzt den Bemühungen um einen nationalen Dialog gelten, so die Begründung der Veranstalter im Königreich. In der Hauptstadt Manama versammelten sich auch heute wieder mehrere tausend Demonstranten. Vor allem die schiitische Bevölkerungsmehrheit dringt auf Reformen. Außenminister Westerwelle hat Kritik an seiner Iran-Reise am Wochenende zurückgewiesen. Die Opposition sieht das Regime unangemessen aufgewertet, vor allem durch das Treffen und den Handschlag Westerwelles mit Präsident Ahmadinejad. Der Minister verwies demgegenüber auf den Zweck seiner Reise, die Freilassung von 2 deutschen Reportern nach 133 Tagen Haft. Deshalb sei seine Entscheidung auch aus heutiger Sicht richtig und angemessen.
Die deutschen Soldaten in Afghanistan haben Abschied von ihren 3 getöteten Kameraden genommen. Die Särge wurden durch ein Ehrenspalier zum Flughafen nahe dem Feldlager bei Masar-i-Sharif gebracht und von dort in Richtung Deutschland ausgeflogen. Vor 3 Tagen hatte ein afghanischer Soldat das Feuer auf die Deutschen eröffnet. 3 Soldaten wurden getötet, 6 verletzt, 2 von ihnen schwer.
Die 4,7 Millionen Hartz-IV-Empfänger sollen bald etwas mehr Geld bekommen. Nach wochenlangen Verhandlungen einigten sich Vertreter von Bund und Ländern auf einen Kompromiss. Vorgesehen ist eine Erhöhung der Regelsätze in zwei Schritten um insgesamt 8 €, ein Bildungspaket für Kinder aus ärmeren Familien sowie Mindestlöhne für 3 weitere Branchen.
Kurz vor 3 Uhr morgens. Die Verhandlungsführer lächeln, ganz anders als vor über einer Woche. Damals stand die Hartz-IV-Reform vor dem Aus. Jetzt gibt es einen Kompromiss.
Das war eine schwere Geburt, aber es hat sich gelohnt, die Strapazen auf sich zu nehmen, vor allen Dingen für die Menschen, die betroffen sind.
Es werden viele Millionen Menschen, die von Grundsicherungen leben müssen, davon profitieren, dass zum Beginn nächsten Jahres der Regelsatz ansteigen wird auf 8 €.
Soll heißen, die bisherigen 359 Euro für Hartz-IV-Empfänger werden rückwirkend zum 1. Januar auf 364 Euro erhöht. Ab 2012 gibt es 367 Euro plus eine weitere prozentuale Erhöhung, errechnet aus Inflation und Lohnentwicklung. Außerdem wurde das Bildungspaket auf 1,6 Milliarden Euro pro Jahr aufgestockt und vor allem für Zeitarbeiter wurden Mindestlöhne vereinbart. Als sich gestern gegen 22 Uhr der Kompromiss abzeichnete, stiegen die Grünen aus den Verhandlungen aus. Die Berechnung des Regelsatzes sei nicht verfassungskonform. Zu wenig Geld, sagt auch der Paritätische Wohlfahrtsverband.
Man kann jetzt den Erwachsenen Hartz-IV-Beziehern nur raten, im Zweifelsfall den Widerspruch einzulegen, im Zweifelsfall auch den Klageweg anzutreten, denn wir sind zusammen mit fast allen Sachverständigen in diesem Metier der Auffassung, dass dieser Regelsatz von 364 Euro erneut in Karlsruhe kassiert werden wird.
Doch bevor sich das Bundesverfassungsgericht wieder mit der Reform befassen könnte, wird am Freitag der Bundesrat erstmal das Gesetz verabschieden.
Die nicht enden wollende Diskussion über Hartz IV dürfte der Glaubwürdigkeit der Politik in den letzten Wochen ziemlich geschadet haben. Das haben die Beteiligten offenbar erkannt und jetzt doch noch eine Reform auf den Weg gebracht.
Am Tag nach der Hamburg-Wahl haben die Parteien in Berlin heute Nachlese gehalten. Im Blickpunkt dabei der Sieger, SPD-Spitzenkandidat Scholz und dessen unterlegener Konkurrent Ahlhaus von der CDU. Die Union bemüht sich nach dem Einbruch in der Hansestadt um Schadensbegrenzung. Die SPD leitet aus ihrem Erfolg schon einen positiven Trend ab für die anderen 6 Landtagswahlen dieses Jahres.
Nur der Blumenstrauß war noch rot-grün. Der SPD-Parteivorsitzende beglückwünschte den strahlenden Wahlsieger Olaf Scholz zur absoluten Mehrheit. Der Sieg des künftigen Hamburger Bürgermeisters sei ein Signal an die SPD.
Der Spitzenkandidat hat dafür gesorgt, dass klar wird, dass für die SPD wirtschaftliche Kraft und wirtschaftliche Dynamik zusammengehört mit sozialem Ausgleich und sozialer Sicherheit, dass das keine Gegensätze sind.
Für die Bundeskanzlerin hat die historische Niederlage der Hamburger CDU landespolitische Gründe. Nach den Rücktritten des populären Bürgermeisters Ole von Beust und mehrerer Senatoren habe Christoph Ahlhaus kaum eine Chance gehabt. Zudem habe die gescheiterte Schulreform Wähler abgeschreckt.
Die vielen Personalwechsel plus auch die programmatische Frage haben dann doch zu einem Vertrauensverlust bei den Wählerinnen und Wählern geführt.
Dazu gewonnen und doch in der Opposition gelandet. Eher verunsichert waren die Grünen nach der ersten Landtagswahl 2011.
Was wir immer schon gesagt haben, muss man noch mal richtig sich vergegenwärtigen. Umfragen sind Umfragen und Stimmung ist noch lange nicht Zustimmung.
Die FDP feierte mit Katja Suding die Rückkehr in die hamburgische Bürgerschaft und hofft auf Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen.
Ob rot-grün oder schwarz-grün, es ist derselbe Unfug und den wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht.
Zufriedene Gesichter auch bei der Linken. Die Parteispitze greift auch am Tag nach der Wahl die SPD weiter an.
Zu oft haben sie links geblinkt und sind rechts abgebogen. Und mit unserer starken Fraktion in der Bürgerschaft werden wir dafür sorgen, dass das in dem Maße nicht funktionieren wird.
Olaf Scholz wird das kaum schrecken. Er hat auch seiner eigenen Partei bewiesen, dass ein wirtschaftsfreundlicher Kurs für die SPD zum Erfolg führen kann.
Nach der Wahlanalyse in Berlin geht es am Abend auch für die Parteigremien in Hamburg um Konsequenzen der Bürgerschaftswahl. Die SPD wird mit 48,3% allein regieren können in der Hansestadt. Die CDU hat fast die Hälfte ihres Stimmenanteils eingebüßt und kommt auf 21,9%. Die Grünen legen zu auf 11,2%. Die FDP erreicht 6,6% und die Linkspartei 6,4%. Insgesamt 5,5% entfallen auf die anderen Parteien.
Auch hier nochmal Applaus für Olaf Scholz beim SPD-Landesvorstand. Fast ein bisschen verlegen angesichts der Ovationen. Manch einer sieht den unterkühlt wirkenden Sieger schon als SPD-Kanzlerkandidaten doch eher wert ab.
Ich habe mich als erster Bürgermeister in Hamburg jetzt beworben. Und ich habe allen gesagt, ich möchte das so gut machen, dass ich in 4 Jahren hier als erster Bürgermeister wiedergewählt werde.
Für ihn geht es ums politische Überleben. Christoph Ahlhaus auf dem Weg zur CDU-Vorstandssitzung. Welche Rolle kann er künftig noch spielen? Der Machtkampf hat begonnen. Keineswegs sicher, dass es für den noch Bürgermeister zum Oppositionsführer reicht. Er windet sich.
Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich möchte, dass die CDU geschlossen und einig erfolgreich ist, um möglichst schnell wieder Regierungsverantwortung übernehmen zu können. Das ist die Hauptsache und alles andere hat sich unterzuordnen.
Die Grünen immer noch gezeichnet vom Wahlabend. Sie hatten eine Regierungsbeteiligung so fest eingeplant und nun das. Spitzenkandidatin Anja Heiduck sieht es ganz pragmatisch.
So ist Politik. Wir haben schließlich auch diese Neuwahl herbeigeführt und waren uns des Risikos bewusst. Und insofern kann ich sagen, wir werden das zügig verdauen, um auch zügig in der Oppositionsrolle anzukommen. Denn diese Stadt braucht mit Sicherheit eine starke und gute Opposition.
Und mit Grünen, CDU, FDP und Linken werden gleich 4 Oppositionsparteien hier im Hamburger Rathaus die Regierungsführung von Olaf Scholz beobachten.
Die Krawalle in Dresden vom Wochenende sollen nach dem Willen der SPD Thema im Innenausschuss des Landtages werden. Am Rande einer friedlichen Demonstration gegen Neonazis hatten sich Rechts- und Linksextremisten gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Mehr als 80 Beamte wurden verletzt. Der Dresdner Anwaltverein verurteilte eine Polizeirazzia mit Festnahmen in einem Gebäude, in dem die Geschäftsstelle der Linkspartei untergebracht ist. Dafür gab es keinen schriftlichen Durchsuchungsbeschluss.
Messer, Schlagringe, Reizgas, nur eine kleine Auswahl dessen, was die Polizei bei den Ausschreitungen in Dresden beschlagnahmte. Fast 5000 Polizisten war es am Sonnabend nicht immer gelungen, Rechtsextremisten und Gegendemonstranten voneinander zu trennen. Polizeisperren wurden durchbrochen. 82 Polizisten wurden zum Teil schwer verletzt.
Wir haben am 19.02. selbst 78 Straftäter vorläufig in Gewahrsam genommen und entsprechende Anzeigen wegen Landfriedensbruch, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige gebracht.
Die Opposition in Sachsen bezeichnet den Polizeieinsatz als total Versagen. Die Linkspartei spricht von einem Skandal. Am Rande der Demonstration hatten LKA-Beamte dieses Hinterhaus gestürmt. Dabei waren sie ohne Durchsuchungsbeschluss in die Büros der Dresdner Linkspartei nebenan eingedrungen, so die Staatsanwaltschaft. 2 Parteimitglieder wurden festgenommen.
Es sind Materialien der Linken beschlagnahmt worden, also sind auch Rechner mitgenommen worden. Und der Staatsanwalt sagt ja immer, dass es nur gegen einen Verein gegangen ist. Dann frage ich mich eigentlich, warum dann die Polizisten am Sonnabendabend auch die Rechner der Linken da beschlagnahmt haben. Also das halte ich für vollkommen überzogen, für vollkommen unverhältnismäßig.
Kritik gab es auch an der Stadt. Sie hatte den Rechtsextremisten 3 Demonstrationen nach einem Gerichtsbeschluss erlauben müssen, einzelne Gegenveranstaltungen aus Sicherheitsgründen aber abgesagt. Sachsens Landesregierung will jetzt eine breite öffentliche Debatte über das Versammlungsrecht anstoßen.
Wer morgen früh mit der Bahn fahren will, muss sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Für die Zeit von 6 bis 8 Uhr hat die Gewerkschaft der Lokomotivführer Warnstreiks angekündigt. Sie sollen bundesweit stattfinden und den Nah- und Fernverkehr betreffen. Die Lokführer fordern einen einheitlichen Tarifvertrag für die Deutsche Bahn und alle Privatbahnen, bei denen die Löhne meist niedriger sind. Wie die Nachrichtenagentur Reuters soeben meldet, will Verteidigungsminister zu Guttenberg seinen Doktorgrad dauerhaft nicht mehr führen. Das habe er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Hessen erklärt. Gegen den CSU-Politiker werden im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit Plagiatsvorwürfe erhoben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. Februar.
Nach wie vor bestimmt hoher Luftdruck über Nordosteuropa unser Wetter. Er hält Tiefs von uns fern, darin ändert sich auch in den kommenden Tagen nichts. Reste eines Tiefs, das nach Griechenland abzieht, sorgen in der Nacht im Süden Deutschlands noch ab und an für etwas Schnee. In der Nordosthälfte ist es verbreitet klar. Am Tag halten sich ganz im Süden Wolken, an den Alpen fällt noch hier und da etwas Schnee, sonst scheint abseits von Hochnebelfeldern häufig die Sonne und es bleibt trocken. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten auch frisch aus Ost bis Nordost. Heute Nacht -2 Grad im Südwesten und bis -16 Grad im Osten. Am Tag -8 Grad im Osten und bis +3 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Mittwoch viel Sonne, hier unter Hochnebel oder Wolken. Im Westen ziehen später Wolken auf. Schnee und Regen folgen am Abend. Am Donnerstag im Osten etwas Sonne, sonst gebietsweise Regen, gefrierender Regen oder Schnee. Auch am Freitag Sonne, am ehesten im Osten. Hier und da noch etwas Regen, im Südosten auch Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.40 Uhr heute mit Tom Buro. Darin Aufruhr in Libyen, die Strategie Gaddafis und die Interessen Europas. Außerdem Misstrauen in Kunduz. Deutsche Soldaten zweifeln an ihren afghanischen Partnern.